Hallo, herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 20. Juli, ich bin Ilonka und weiter geht's in unserer täglichen Bibellese. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und zuhört. Wir lesen wie immer aus der Übersetzung Neues Leben und ich gebe euch die einzelnen Stellen direkt vorher an. Ich wünsche euch viel Freude beim Zuhören oder beim Mitlesen. Das zweite Buch Chronik, die Kapitel 1 bis 3. Salomo bittet um Weisheit. Die Herrschaft Salomos, des Sohnes König Davids, war inzwischen fest begründet, denn der Herr, sein Gott, war bei ihm und schenkte ihm große Macht. Salomo ließ ganz Israel zusammenrufen, die Heerführer, die Richter und alle politischen Führer und die führenden Männer der Familien. Und Salomo und die ganze Gemeinde mit ihm, sie alle gingen auf den Hügel bei Gibeon, wo das Zelt Gottes stand, das Mose, der Diener des Herrn, in der Wüste errichtet hatte. Die Bundeslade hatte David zuvor aus Kirjat Jearim in das Zelt bringen lassen, das er in Jerusalem dafür hatte errichten lassen. Der bronzene Altar jedoch, den Bezalel, der Sohn Uris und Enkel Hurs, geschaffen hatte, befand sich noch in Gibeon vor dem Heiligtum des Herrn. Vor ihm versammelten sich nun Salomo und das ganze Volk. Und Salomo opferte dort vor dem Herrn 1000 Brandopfer auf dem bronzenen Altar, der sich vor dem Zelt Gottes befand. In dieser Nacht erschien Gott Salomo und sprach: Was willst du haben? Bitte, und ich werde es dir geben. Salomo erwiderte: Du hast meinem Vater David so viel Gutes getan, und nun hast du mich an seiner Stelle zum König gemacht. Ich bitte dich, mein Herr und Gott, halte doch das Versprechen, das du meinem Vater David gegeben hast, denn du hast mich zum König über ein Volk gemacht, das so zahlreich ist wie die Staubkörner der Erde. Schenk mir Weisheit und Erkenntnis, damit ich gute Entscheidungen fälle, denn wer wäre fähig, dein großes Volk zu regieren? Da sprach Gott zu Salomo: Weil dies dein Wunsch ist, und weil du nicht um Reichtum, Schätze und Ehre oder um den Tod deiner Feinde und auch nicht um ein langes Leben gebeten hast, sondern um Weisheit und Erkenntnis, damit du mein Volk gut regieren kannst, über das ich dich zum König eingesetzt habe, darum will ich dir die Weisheit und Erkenntnis schenken. Doch darüber hinaus werde ich dir auch Reichtum, Schätze und Ehre schenken, wie noch kein König vor dir sie hatte und auch keiner nach dir sie haben wird. So kehrte Salomo von dem Zelt Gottes auf dem Hügel bei Gibeon nach Jerusalem zurück und herrschte über Israel. Salomo schuf sich ein riesiges Heer aus 1400 Streitwagen und 12.000 Pferden. Viele von ihnen stationierte er in den Städten, die eigens für die Streitwagen gebaut worden waren. Einen Teil behielt er jedoch bei sich in Jerusalem. Der König sorgte dafür, dass es in Jerusalem so viel Silber und Gold gab wie Steine. Und wertvolles Zedernholz war so verbreitet wie das Holz der einfachen Maulbeerfeigenbäume, die im Hügelland wuchsen. Salomos Pferde wurden aus Ägypten und aus Koe eingeführt. Die königlichen Händler erwarben sie dort zum üblichen Preis. Damals kostete ein ägyptischer Streitwagen 600 Silberstücke und ein Pferd wurde für 150 Silberstücke gehandelt. Viele Gespanne wurden an die Könige der Hethiter und an die Könige von Aram weiterverkauft. Vorbereitungen für den Bau des Tempels. Als nächstes beschloss Salomo, ein Haus für den Namen des Herrn und einen Königspalast für sich selbst zu bauen. Er verpflichtete 70.000 Arbeiter, dazu 80.000 Männer, die im Gebirge Steine hauen sollten, und 3.600 Vorarbeiter. Dann ließ Salomo König Hiram von Tyrus folgende Botschaft zukommen: Schick mir Zedernholzstämme, wie die, die du meinem Vater David für den Bau seines Palastes geliefert hast. Ich will ein Haus bauen, in dem der Name des Herrn, meines Gottes, geehrt wird. Es soll ein Ort sein, an dem Weihrauch verbrannt wird und beständig Schaubrote ausgelegt werden, und wo dem Herrn, unserem Gott, jeden Morgen und jeden Abend, jeden Sabbat, zum Neumondfest und zu anderen Festen Brandopfer dargebracht werden. So ist es Israel für alle Zeiten geboten. Es soll ein prachtvolles Haus werden, denn unser Gott ist größer als alle anderen Götter. Doch wer kann ihm ein Haus bauen, das seiner würdig wäre? Denn auch der höchste Himmel kann ihn nicht fassen. Wer bin ich, dass ich ihm ein Haus errichten will, es sei denn als Ort, an dem ihm Brandopfer dargebracht werden? Deshalb schicke mir einen Mann, der mit Gold und Silber, Bronze und Eisen umzugehen weiß und mit purpurnen, scharlachroten und blauen Stoffen. Einen Meister der Schnitzkunst, der mit den Kunsthandwerkern Judas und Jerusalems, die mein Vater David ausgewählt hat, zusammenarbeiten soll. Und schick mir auch Zedern, Zypressen und Sandelholz aus dem Libanon, denn ich weiß, dass deine Leute sehr gute Holzfäller sind. Meine Männer sollen mit deinen zusammenarbeiten. Sie werden mir eine gewaltige Menge Holz beschaffen müssen, denn das Haus, das ich bauen will, soll groß und prächtig werden. Deine Männer sollen als Lohn 20.000 Sack Weizen, 20.000 Sack Gerste, 20.000 Eimer Wein und 20.000 Eimer Öl erhalten. König Hiram ließ Salomo folgendes Schreiben überbringen: Weil der Herr sein Volk liebt, hat er dich zu seinem König gemacht. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der den Himmel und die Erde geschaffen hat. Er hat König David einen weisen Sohn geschenkt, begabt mit Klugheit und Verstand, der ein Haus für den Herrn und einen Königspalast für sich selbst bauen will. Ich schicke Hiram zu dir, einen Meister seines Fachs. Er ist der Sohn einer Israelitin aus Dan. Sein Vater stammt aus Tyrus. Hiram kann Gold, Silber, Bronze und Eisenarbeiten anfertigen. Er kann mit Stein und Holz umgehen und mit Stoffen in Purpur, Scharlachrot und Blau sowie Leinen. Außerdem kann er gravieren und jeden Entwurf, den man ihm vorgibt, zusammen mit deinen Kunsthandwerkern und den Männern, die schon dein Vater David ausgewählt hat, umsetzen. Schick mir den Weizen, die Gerste, das Öl und den Wein, von denen du gesprochen hast. Wir werden so viele Bäume auf dem Libanon fällen, wie du benötigst, und die Stämme in Flößen auf dem Meer hinunter nach Jafo bringen. Von dort kannst du sie dann weiter nach Jerusalem schaffen lassen. Dann ließ Salomo alle im Land Israel lebenden Ausländer zählen, wie es auch sein Vater David getan hatte. Die Zählung ergab 153.600 Männer. Salomo verpflichtete 70.000 von ihnen als gewöhnliche Arbeiter. Weitere 80.000 mussten in den Steinbrüchen des Gebirges arbeiten und 3.600 wurden als Vorarbeiter für das Volk angestellt. Salomo baut den Tempel. So begann Salomo mit dem Bau des Hauses des Herrn auf dem Berg Moria in Jerusalem, wo der Herr seinem Vater David erschienen war. Es wurde auf dem Land des Jebusiters Arauna errichtet, an dem Ort, den David dafür bestimmt hatte. Mit dem Bau wurde am zweiten Tag des zweiten Monats im vierten Jahr von Salomos Regierungszeit begonnen. Und dies sind die Maße, nach denen Salomo das Haus Gottes baute. Das Fundament des Hauses war 60 Ellen lang und 20 Ellen breit. Seine Vorhalle war 20 Ellen breit. Sie verlief also über die gesamte Vorderfront des Hauses. Die inneren Wände und die Decke der Vorhalle waren mit reinem Gold überzogen. Auch die Höhe der Vorhalle betrug 20 Ellen. Der Hauptraum war mit vergoldetem Zypressenholz getäfelt und mit geschnitzten Palmen und mit Ketten verziert, seine Wände mit kostbaren Edelsteinen und reinem Gold aus dem Land Pavayim geschmückt. Alle Wände, Balken, Türen und Schwellen waren mit Gold überzogen und die Wände zierten zusätzlich geschnitzte Cherubim. Dann baute er das Allerheiligste. Es war 20 Ellen breit, entsprechend der Gesamtbreite des Hauses, und 20 Ellen lang. Sein Inneres wurde mit fast 600 Talenten reinem Gold ausgekleidet. Es wurden Nägel verwendet, die aus 50 Schekel Gold bestanden. Die oberen Räume wurden ebenfalls mit reinem Gold überzogen. Salomo ließ zwei Cherubim-Figuren anfertigen und vergolden. Sie wurden im Allerheiligsten aufgestellt. Die Flügelspanne der beiden nebeneinander stehenden Cherubim betrug 20 Ellen. Der äußere Flügel der ersten Figur war 5 Ellen lang und berührte die Wand des Hauses. Der innere Flügel maß ebenfalls 5 Ellen und berührte den einen Flügel der zweiten Figur. Genauso maß auch der äußere Flügel des zweiten Cherubim 5 Ellen und berührte die gegenüberliegende Wand, und der innere Flügel, ebenfalls 5 Ellen lang, berührte den Flügel der ersten Figur. So betrug die Flügelspanne beider Cherubim zusammen 20 Ellen. Beide standen aufrecht und blickten zum Hauptraum hinüber. Salomo ließ einen blau und rot gefärbten Vorhang aus feinem Leinen anfertigen, der mit Cherubinbildern bestickt war. Für die Front des Hauses ließ Salomo zwei Säulen anfertigen, jede 35 Ellen hoch, die oben jeweils mit einem 5 Ellen hohen Kapitell versehen wurden. Die Kapitelle schmückte ein Gitterwerk aus ineinander verschlungenen Ketten, die mit 100 Granatäpfeln verziert waren. Diese beiden Säulen ließ Salomo vor dem Tempel aufstellen, eine rechts, die andere links. Die rechte nannte er Jachin, die linke Boas. Römer 11, die Verse 1 bis 24. Gottes Gnade für Israel. Ich frage nun, hat Gott sein Volk, die Juden, etwa verstoßen? Natürlich nicht. Vergesst nicht, dass ich selbst ein Jude bin, ein Nachkomme Abrahams vom Stamm Benjamin. Nein, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er von Anfang an erwählt hat. Erinnert ihr euch, was die Schrift über Elia sagt? Dieser beklagte sich bei Gott über das Volk Israel und sagte: Herr, sie haben deine Propheten getötet und deine Altäre niedergerissen. Ich allein bin übrig geblieben und nun versuchen sie auch mich umzubringen. Und was antwortete Gott? Er sprach: Du bist nicht allein übrig geblieben, sondern ich habe noch 7000 andere übrig gelassen, die nicht vor Baal niedergekniet sind. So ist es auch noch heute. Denn einige von ihnen, die Gott aus Gnade dazu erwählt hat, werden gerettet. Wenn der Grund dafür aber die Gnade Gottes war, dann geschah es nicht aufgrund guter Taten. Denn sonst wäre die Gnade Gottes nicht mehr das, was sie ist, ein freies, unverdientes Geschenk. Was bedeutet das nun? Die Juden haben die Anerkennung Gottes, um die sie sich so bemühen, nicht erlangt. Gelungen ist es nur denen, die von Gott erwählt wurden. Doch die Herzen der Übrigen sind Gott gegenüber hart geworden. In der Schrift heißt es, Gott hat sie in einen tiefen Schlaf versetzt. Bis auf den heutigen Tag hält er ihre Augen verschlossen, sodass sie nicht sehen können, und ihre Ohren verstopft, sodass sie nicht hören können. Davon sprach auch David, als er sagte, ihr reich gedeckter Tisch soll ihnen zur Falle werden und wie eine Schlinge, die sich schließt. Er soll sie zu Fall bringen und Anlass zur Vergeltung sein. Ihre Augen sollen sich verfinstern, sodass sie nichts mehr sehen, und ihr Rücken soll sich unter ihrer Last mehr und mehr beugen. Sind sie so tief gefallen, dass sie hoffnungslos verloren sind? Nein, auf keinen Fall. Sondern ihr Ungehorsam führte dazu, dass auch die anderen Völker gerettet werden, um damit zugleich auch die Eifersucht der Juden zu wecken. Wenn nun die anderen Völker so reich beschenkt wurden, weil die Juden Gottes Angebot der Erlösung ablehnten, wie viel größeren Segen wird es dann für die Welt bedeuten, wenn die Juden es schließlich annehmen? Ich sage das alles zu euch, die ihr keine Juden seid, denn Gott hat mich zu eurem Apostel berufen. Und ich hebe es so stark hervor, um dadurch die Eifersucht der Juden zu wecken und auf diese Weise einige von ihnen zu retten. Denn wenn sie Gottes Gabe verwarfen und das zum Angebot der Versöhnung für die übrige Welt führte, wie herrlich wird es dann erst sein, wenn sie Gottes Gabe annehmen. Dann werden Menschen, die tot waren, wieder lebendig. Und da Abraham und die anderen Stammväter heilig waren, werden auch ihre Nachkommen heilig sein. Denn wenn die Wurzel des Ölbaums heilig ist, dann werden es auch die Zweige sein. Doch einige dieser Zweige, damit sind die Juden gemeint, wurden herausgebrochen und du, der Zweig eines wilden Ölbaums, wurdest eingepropft. Nun erhältst du ebenfalls Kraft aus der Wurzel des Ölbaums und nährst dich von seinem Saft. Doch sei nicht stolz darauf, dass du anstelle der herausgebrochenen Zweige eingepropft wurdest. Vergiss nicht, dass du nur ein Zweig bist und nicht die Wurzel. Denn nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Vielleicht wendet ihr jetzt ein, diese Zweige wurden doch herausgebrochen, um Platz für mich zu schaffen. Richtig, aber denkt daran, dass diese Zweige, die Juden, herausgebrochen wurden, weil sie Gott nicht glaubten, und du an ihrer Stelle eingepfropft bist, weil du glaubst. Sei also nicht stolz, sondern fürchte dich davor, dass es dir ebenso ergehen könnte. Denn wenn Gott die ursprünglichen Zweige nicht verschonte, wird er auch euch nicht verschonen. Erkenne doch, wie Gott zugleich gütig und streng ist. Mit Strenge begegnet er den Ungehorsamen, während er dir seine Güte erweist, wenn du weiterhin auf diese Güte vertraust. Andernfalls wirst auch du abgehauen werden. Und sobald die Juden sich von ihrem Unglauben abwenden, wird Gott sie wieder in den Baum einpfropfen. Er hat die Macht dazu. Wenn Gott bereit war, dich, der du ursprünglich Zweig eines wilden Ölbaums warst, seinem guten Baum einzupfropfen, was gegen die Natur wäre, wie viel lieber wird er die Juden wieder in den Baum einpfropfen, zu dem sie eigentlich gehören? Psalm 16. Ein Psalm Davids. Beschütze mich, Gott, denn ich flüchte mich zu dir. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, mein Glück finde ich allein bei dir. An den Gottesfürchtigen und an denen, die Gott vertrauen, habe ich große Freude. Die andere Götter verehren, werden viele Sorgen haben. An ihren Opfern will ich nicht teilnehmen und die Namen ihrer Götter nicht einmal in den Mund nehmen. Herr, du allein bist mein Besitz, mein Becher angefüllt mit Segen. Du bewahrst mein Erbe. Das Land, das du mir geschenkt hast, ist ein schönes Land und ein wunderbarer Besitz. Ich will den Herrn loben, der mich beraten hat. Sogar in der Nacht werde ich an seinen Rat erinnert. Ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Ich will nicht mutlos werden, denn er ist an meiner Seite. Darum ist mein Herz erfüllt mit Freude und mein Mund lobt ihn mit lauter Stimme. Auch mein Körper ruht sicher. Denn du wirst deinen Heiligen nicht im Grab verwesen lassen und wirst nicht dulden, dass dein Gottesfürchtiger im Grab verwest. Du wirst mir den Weg zum Leben zeigen und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Sprüche 19, die Verse 20 und 21. Höre auf guten Rat und nimm Zurechtweisung an, damit du für den Rest deines Lebens weise wirst. Ein Mensch kann viele Pläne schmieden, doch der Wille des Herrn wird sich erfüllen. Das waren die Bibelstellen für heute. Auch heute gebe ich euch wieder die Losung mit aus Psalm 91, Vers 14. Der Herr spricht: Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Und aus dem Neuen Testament in 1. Johannes 3, Vers 21 bis 22, da steht: Ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verdammt, so reden wir freimütig zu Gott, und was wir bitten, empfangen wir von ihm. Und damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Tag. Und wenn ihr wollt, dann hört doch auch morgen wieder rein. Wir lesen weiter. Bis dann. Tschüss.